ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, hallo zusammen, ganz, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Ausgeglaubt. Wir sind mitten in der dritten Staffel in den großen Fragen des Lebens und es ist wieder mal Zeit für ein Q&A. Wir haben schon vier Themen durch, die wir noch gar nicht diskutiert haben mit euch, beziehungsweise wo wir noch gar nicht auf eure Kommentare und Rückfragen eingegangen sind. Wir haben das jetzt mal gesammelt und gesichtet. Da ist natürlich jede Menge zusammengekommen auf Facebook, auf YouTube, auf unserer RevLab-Seite und so weiter. Steigen wir mal ein mit der Frage nach dem Bösen. Hallo Stefan übrigens.
Hallo, hallo Manu, hallo zusammen. Aber jetzt bist du mal lange am Stück zu Wort gekommen.
Ja, nicht wahr? Ja, ich habe die Welle jetzt voll geritten.
Gut. Also, du bist anfangen mit der Frage nach dem Bösen.
Ja, da gab es spannende Rückfragen oder Kommentare auch. Roland Portmann hat uns gedankt für das Gespräch und sich dann vor allem ausgesprochen gegen diese Idee, dass Gott eben das Böse nur zulassen würde. Das kennt er aus verschiedenen Hintergründen, auch aus freikirchlichen Kreisen, so diese Rede von Gott lässt das Böse nur zu. Und das findet er zu banal und auch unbiblisch, weil Gott im Alten Testament doch auch Hungersnöte und Seuchen schickt und die Erstgeborenen erschlägt und so weiter. Und er fragt dann so, ob man nicht auch mit Luther quasi eine dunkle Seite Gottes anerkennen müsste.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich dasselbe meinen mit der dunklen Seite Gottes. Also wenn damit gemeint ist, Gott selbst stirbt am Kreuz und er wirkt quasi in seiner tiefsten Erniedrigung die Erhöhung des Menschen, ist quasi in seiner eigenen Verlorenheit die Rettung für die Welt, dann finde ich das eine interessante Formulierung von der dunklen Seite Gottes, nämlich etwas, das wir einfach nicht erkennen, das aber eigentlich zu unserem Guten wirkt. Das Problematische finde ich, davon auszugehen, dass Gott Gutes und Böses tut, aber beides steht jenseits von Gut und Böse, weil er halt Gott ist.
Ja.
Dann kommen wir irgendwie so zu einem moralisch überhaupt nicht mehr fassbaren Gottesbild. Also dann kann ich auch vor Abtreibungskliniken Ärzte erschießen, weil ich dann einfach sage, Gott wollte es so. Und das fände ich dann eben eine sehr, sehr gefährliche Art, sich eine dunkle Seite Gottes zu denken. Also er darf auch als Gott und gerade als Gott nicht jenseits der Moral stehen, ja, für die er eigentlich auch stehen müsste.
Ja, genau. Und die Gefahr, eben einen solchen, ich sage jetzt mal, einen solchen zweigesichtigen Gott zu erhalten, die ist, glaube ich, besonders groß, wenn man in ganz absoluten Systemen oder mit ganz absoluten Gottesbegriffen arbeitet. Wenn Gott, es gab ja diese Lehre von der Alleinwirksamkeit Gottes, also auch im Blick auf die Vorsehung und im Blick auf die Geschichte und so. Letztlich ist Gott quasi der Urheber von allem und Gottes Weisung und Gottes orchestrierendes Handeln steckt hinter jeder Bewegung jedes Atoms in diesem Universum. Und wenn man natürlich so absolutistisch von Gott denkt, dann kommt man eigentlich nicht umhin, Gott auch die Verantwortung und die Urheberschaft für alles Böse in die Schuhe zu schieben. Dann hat man einen wahnsinnig großen Gott, einen erdrückend großen Gott quasi, der gar keinen Raum neben sich lässt. Aber man hat halt dann auch einen Gott, dessen Gesicht sich moralisch zur Fratze verzerrt. Und das ist mir höchst unsympathisch.
Und ich glaube, es geht hier drum, einen gedanklichen Mittelweg zu finden. Also es darf nicht so in einem Gottesdeterminismus aufgehen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, jeder Pulsschlag, den du hast, ist immer wieder ein Wirken Gottes, dann mag das vielleicht irgendwie auf einer poetischen Spruchkarte ganz süß sein, aber das wirklich zu denken führt dich an den Rand des Wahnsinns. Ja. Das ist auf keinen Fall sinnvoll. Auf der anderen Seite mag ich dann aber eben auch nicht diese weinerlichen Gottesbilder, die so sind, ja, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände und er würde eigentlich gerne was dagegen tun, aber er kann halt nicht. Also dann finde ich so, dann nenn das Ding doch Teddybär, aber nicht mehr Gott, oder? Gott muss für mich schon jemand sein, der mit all seiner Energie das Gute will und am Guten arbeitet, aber das Gute selbst dürfen wir, glaube ich, nicht als einen Moment verstehen, in dem ich einfach die Welt umschalten kann auf nur noch gut, sondern ich glaube, das Ganze ist als Prozess gedacht, in dem Menschen auch dazu aufgerufen sind, mitzuarbeiten, also als Teil der Schöpfung ihre Geschöpflichkeit darin wahrnehmen, diese Schöpfung zu verbessern und für sie Sorge zu tragen, und das heißt eben dann auch zueinander wirkliche Mitmenschen zu sein etc.
Ja, ja, genau, aber da sind wir ja dann, ich denke das ja ähnlich, aber dann sind wir ja doch auch bei einem Bild, das in einem gewissen Sinne dualistisch ist. Also es hat ja auch jemand noch, Jean-Marc hat noch zum Dualismus nachgefragt, ob man denn, oder für ihn wäre klar, dass man den einen Dualismus nicht mit einem allmächtigen Gott zusammendenken kann. Und ich bin da insofern vorsichtiger, das auszuschließen, weil ich das eben auch als einen dynamischen Prozess verstehe, in dem Gott der Schöpfung das Gute auch abbringt. Und da ist etwas Dynamisches im Gange, nicht im Sinne zweier ebenbürtiger Prinzipien, die jetzt da gegeneinander kämpfen und wo man dann Gott die Daumen drücken muss, dass er es am Schluss schafft oder so, aber doch im Sinne eines sehr dynamischen Prozesses, in dem wir auch involviert sind und der nicht jetzt einfach einseitig von Gott quasi gesteuert und nach Fahrplan abgespult wird.
Ja, ja, genau, oder? Und ich glaube, da ist halt schon nochmal wichtig, auch sich klar zu machen, dass wenn wir irgendeine Art von Freiheit, von Personalität des Menschseins denken wollen, dann können wir keinen allmächtigen Gott denken im Sinne eines Gottes, der alles bestimmt, alles tut, alles regiert. Und wir dürfen dann aber diese Freiheit auch nicht so wenden, dass wir quasi die ganze Theodizee-Frage, also die Frage, wie es Leid in der Welt geben kann, wenn Gott gut und allmächtig ist, darauf zurückführen, dass wir sagen, na ja, das ist halt der Preis für die Freiheit und die Menschen sind moralisch korrumpiert. Also es gibt Tsunamis, ohne dass Menschen Dinge tun. Ja, das ist dann furchtbar zynisch, sowas zu behaupten. Aber ich glaube, was wir darin umkehren könnten, ist vielleicht zu sagen, schau mal, die Welt ist vielleicht gar nicht gedacht als Safe Place, als großes Freizeitparadies, in dem wir die ganze Zeit Spaß haben, sondern die Welt ist vielleicht als Ort, der gerade so gut ist, dass wir mit Gott in Beziehung stehen können und bleiben können. Und darin zeigt sich die Macht Gottes.
Ja, ja.
Kommen wir wechseln mal zum nächsten Thema.
Ja, hätte ich auch vorgeschlagen.
Da ging es um die Frage, was ist Wahrheit?
Ja, das war ja die Folge, die wir uns hart erkämpft haben.
Ja, ja.
Da gab es auch viele Reaktionen drauf, viele Diskussionen auch auf Facebook. Ein Kommentar, den fand ich ganz spannend. Matthias Störmer hat angemeldet oder zitiert, Wahrheit ist das, was nicht weggeht, wenn man aufhört, daran zu glauben. Wir haben ja die Frage gestellt, gibt es Wahrheit? Inwiefern gibt es Wahrheit und kann man sie erkennen? Ja. Und er sagt jetzt, Wahrheit ist das, was nicht weggeht, wenn man aufhört, daran zu glauben. Ich habe mich erinnert an den Blogpost, den du vor kurzem dann zu dieser Frage noch geschrieben hast. Nee, du hast einen Blogpost geschrieben zur Frage nach Gott. Gibt es Gott? Das ist ja das nächste Thema, das wir besprechen können. Und da hast du Gott beschrieben nach der Analogie einer Demonstration. Also Gott ist wie eine Demonstration, wenn keiner hingeht, dann findet sie auch nicht statt. Ja. Beißt sich das jetzt mit der Aussage, nein, Wahrheit ist, was nicht weggeht, wenn man aufhört, daran zu glauben?
Nein, das ist eben, eigentlich ist es eine wunderschöne, viel kürzere Formulierung davon. Also wenn wir das jetzt mit der Demo parallelisieren, dann können wir sagen, es gibt ungerechte, frauenverachtende Kackscheiße in der Welt. Und das ist quasi der Grund für die Demo. So. Und wenn jetzt aber keiner zur Demo geht, dann bleibt trotzdem immer noch frauenverachtende Kackscheiße in der Welt, die nicht okay ist, und das bleibt so, auch wenn keiner hingeht und demonstriert. Mhm. Und ganz ähnlich würde ich das auch mit Gott sagen. Also da ist ein Beziehungsangebot Gottes, der sagt, schau mal, ich mache dir das Angebot, dass du die ganze Welt als mein Kunstwerk verstehen kannst, an dem wir zusammen weiterarbeiten, und ich will mit dir eine Beziehung haben auf Augenhöhe, und wir werden miteinander sprechen, als ob wir von Angesicht zu Angesicht wären. Das ist quasi das, was bleibt. Und wenn halt keiner hingeht und keiner das tut, dann bleibt das immer noch da. Das ist eine Einladung. Ja. Das, was von Gott bleibt, wenn keiner hingeht, ist die Einladung.
Ja, ja. Ja, vielleicht könnten wir von da gleich zur Frage nach Gott übergehen. Oder wolltest du noch auf...
Nee, aber mich nimmt eigentlich Wunder, wie du das siehst. Also würdest du sagen, es gibt quasi einen Gott unabhängig davon, dass Menschen an ihn glauben? Oder würdest du sagen, nein, das geht für dich nicht? Also Gott gibt es nur dann, solange Menschen irgendwie an ihn glauben und sich von ihm berühren lassen.
Nee, also da habe ich jetzt natürlich vorausgesetzt, dass du meine Überzeugung kennst. Also ich...
Nein, das kenne ich wirklich nicht. Das nimmt mich echt Wunder.
Nee, ich würde natürlich sagen, dass es Gott gibt, unabhängig davon, ob Menschen an ihn glauben oder nicht. Das andere wäre für mich eher ein Versuch, Religion einfach... religionspsychologisch zu verstehen oder pragmatisch zu sagen, ja, das hilft ganz vielen Leuten, an Gott zu glauben, das kann durchaus sein, aber eben, es kann auch helfen, daran zu glauben, dass man selber Gott ist, und man ist aber trotzdem nicht selber Gott.
Okay, aber das ist doch jetzt ziemlich spannend, Manu, dass du eigentlich beim Gottesbegriff, da hast du schon sowas wie eine Hardcore-Ontologie. Also es gibt bei dir, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon Gott an und für sich.
Ja.
Und es gibt den wahren Gott. Und das ist ja eigentlich jetzt interessant. Ich habe das ja bei Wahrheit ähnlich gehabt. Also ich habe gesagt, es gibt Fakten, es gibt Wahrheiten, es gibt intersubjektiv feststellbare Wirklichkeit, was du bestritten hast. Jetzt bei Gott ist aber so, dass du dort eigentlich sagst, nein, es gibt Gott an und für sich, völlig egal, wie wir ihn erkennen. Und das würde dann auch heißen, es gibt richtige und falsche Gotteserkenntnis.
Ja, aber das finde ich jetzt, es ist vielleicht hilfreich, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen, weil auch Schomark und andere zurückgefragt haben, ja, habt ihr jetzt die Frage nach der Wahrheit, der Existenz von Wahrheit und der Erkennbarkeit von Wahrheit vielleicht nicht genügend unterschieden oder auseinandergehalten? Ich glaube, es gibt wie zwei Ebenen. Ich würde auch bei der Wahrheitsfrage würde ich sagen, ja, natürlich bin ich überzeugt, dass es eine Wahrheit gibt und nicht unendlich viele, die sich beliebig widersprechen können oder so. Ich bin auf der ontologischen Ebene, würde ich sagen. Ja, das gibt es.
Manu, Fun-Frage. Ja. Glaubst du, dass vor mir ein Tisch steht?
Ja.
Nur vielleicht für alle die nicht dabei waren. Das war zwei mühsame Folgen, die wir nicht ausstrahlen konnten, lang unser Thema.
Ja, genau. Ja, aber da ging es mir jetzt nicht um die Frage, gibt es eine Wahrheit, sondern es ging mir um die Frage nach der Erkennbarkeit. Und das würde ich bei Gott...
Und du hast diesen scheiß Tisch einfach nicht gesehen, oder? Was war das Problem?
Nee, es ging ja um die Frage der Erkennbarkeit und der Wahrheitsansprüche. Und das würde ich bei Gott natürlich auch sagen. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube von Herzen, dass Gott existiert, unabhängig davon, ob ich an ihn glaube oder nicht. Aber dieser Glaube oder diese Überzeugung von der Existenz Gottes, die hat mich ja irgendwann im Verlauf meines Lebens auch eingeholt. Und das ist etwas, da haben wir ja drüber gesprochen, in dem Podcast zur Frage, gibt es Gott? Das ist etwas, was man jetzt nicht hieb- und stichfest und unwidersprechlich beweisen könnte. Ja.
Man, ich merke jetzt, dass wir hier, wir konstruieren das total anders, aber wir kommen eigentlich dann doch zu einem ziemlich ähnlichen Ergebnis, glaube ich. Bei mir hat Gott wie eine andere Funktion oder einen anderen Stellenwert in diesem Gedanken drin, der alles nochmal relativiert. Bei mir läuft es so, dass ich sagen würde, es gibt zwar Fakten und es gibt Dinge, die erkennen wir. Und darüber zu streiten, das ist immer ein endlicher Prozess, weil irgendwann werden wir feststellen, wie es ist. Aber auf der anderen Ebene nehme ich, was das jetzt bedeutet. Da ist für mich dann Gott sehr entscheidend, weil ich glaube, dass wir das alles noch nicht wissen. Also ich glaube, wir wissen noch nicht, was es bedeutet, uns selbst zu sein. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was es bedeutet, Hunger zu haben oder im Überfluss zu leben etc. Also all diese Dinge, von denen wir eigentlich schon wissen, was sie meinen. Ich glaube, von denen wissen wir noch nicht, was sie bedeuten und welchen Stellenwert sie haben, bis wir quasi vor Gott stehen. Also da habe ich sowas wie einen eschatologischen Vorbehalt, also ja. so eine Erwartung, dass irgendwann offenbar werden wird, was das wirklich heißt, ja. worin wir leben. Also mein Zweifel bezieht sich weniger auf das, was der Fall ist, sondern auf das, wie ich das selbst einordnen muss, welchen Stellenwert es hat, wie wichtig etwas ist vielleicht oder wie schön oder wie es zusammengehört etc. Und da ist für mich Gott sowas, das mir wahrscheinlich, also so stelle ich mir das mindestens vor, der wird mir da mal voll noch in die Parade fahren und ich werde alles mit anderen Augen sehen, als ich es jetzt sehe.
Ja, ja. Mhm. Aber da kann ich auch mitgehen. Ich würde einfach alles in diese Klammer einschließen und nicht nur die Deutungen und die
metaphysischen Fragen. Ja, das ist dann falsch, aber darüber streiten wir jetzt nicht
das
hier.
Das ist dann falsch. Ja, genau. Seine Selbstsicherheit ist ungebrochen, dann bist du ja auch jetzt bestens gerüstet, dich mit der Kritik eines unaussprechlichen YouTube-Abonnenten auseinanderzusetzen. Der hat einen Namen, der sich aus lauter Konsonanten zusammensetzt und der schreibt, ich bin Atheist und ihr habt einen richtig prächtigen Strohmann der atheistischen Position präsentiert, also in der Diskussion zur Frage, gibt es Gott? Ich glaube nämlich nicht, dass jede Person, die an Gott glaubt, dumm, naiv oder mental schwach ist. Allerdings
sondern nur ihr zwei, oder was?
Nur wir zwei. Nein, aber er sagt dann, allerdings ist die Aussage, Gott existiert in keiner Weise durch Fakten der Realität gestützt und daher nicht rational vertretbar. Theisten, also Gläubige, sind demnach nicht dumm, sondern irrational, wenn man es so allgemein formulieren möchte. Also, ja.
Also das ist jetzt mal ein super Tipp. Also wenn ihr mal Streit habt mit eurem Partner, ja, dann ist das der Satz, der diese Beziehung retten kann, wenn du sagst, hey Schatz, ich glaube nicht, dass du dumm bist, du bist einfach irrational. Ich glaube, dann kommt der Beziehungsmotor wieder so richtig in Gang und da entflammt die Liebe neu.
Ja, genau. Es ist eigentlich, er beschwert sich, dass wir einen Strohmann aufbauen würden, aber er entspricht diesem Strohmann nachher doch ziemlich, ziemlich klar, weil natürlich, also wir wären nicht dumm, aber irrational, wenn wir an Gott glauben. Ja gut, Stefan, du hast ja darüber auch noch einen Blogpost geschrieben. Ist es irrational, an Gott zu glauben?
Ah, weißt du, das ist halt so was, ich meine, der definiert ja jetzt hier quasi implizit, alles, was rational ist, muss durch Fakten der Realität gedeckt sein. Ja. So. Und dann würde ich sagen, okay, das ist ein interessanter Rationalitätsbegriff. Also dann sagen wir quasi, rational kann nur dasjenige sein, von dem wir irgendwie eine sinnliche Erfahrung haben. Also wir können dann rational sagen, dass der Apfel süß schmeckt und das Licht hell scheint, aber auf die ganzen wichtigen Fragen, die uns eigentlich beschäftigen, also woher komme ich, was geschieht nach dem Tod, gibt es so etwas wie eine Liebe, die wichtiger ist als mein eigenes Leben, etc. pp. Alle diese großen wichtigen Fragen, zu denen gibt es dann nur irrationale Antworten. Und wenn man jetzt irrational so verstehen würde, und dann wäre ich nämlich sofort bei ihm, dass man sagen würde, das übersteigt eigentlich Rationalität, nämlich vom Anspruch her.
Ja.
Dann wäre das okay. Und dann wäre ich total einverstanden. Und wenn wir sagen würden, man kann Antworten auf diese Fragen nicht beweisen und nicht letztendlich klären, dann würde ich sagen, das ist alles okay. Nur was ich wirklich verachtenswert finde, ist diese Haltung, diese arrogante Haltung zu finden, dass Menschen Fragen, die man nicht eindeutig beantworten kann, gar nicht stellen dürfen. Das finde ich so saumäßig doof.
Ja.
Also es gibt doch ganz, ganz viel, was ich nicht wissen kann, was mich trotzdem beschäftigt und mich vielleicht noch mehr beschäftigt, weil ich es jetzt gerade nicht wissen kann.
Ja.
Und sich dann von einem bestimmten Rationalitätskonstrukt, das sagt, ja, wissen kannst du nur, was zwischen die Zähne passt, was du riechen kannst, was du sehen kannst, etc. Das finde ich irgendwie, naja gut, dann wär doch wieder ein Tier, oder?
Ja, ja. Ja, das ist ein Rationalitätsbegriff in sehr, sehr engen Grenzen, nachdem eigentlich kein Mensch wirklich lebt. Also kein Mensch, wenn es auch um ethische Entscheidungen, um Wertsetzungen und so weiter geht, kein Mensch lebt nach diesem engen Standard von Rationalität. Dann müsste man sagen, ja gut, dann hat eigentlich jedes Menschenleben hat auch seine ganz irrationale Seite und dann muss man Irrationalität von seinem negativen Dünkel befreien und so. Aber das ist ja hier genau nicht so gemeint. Das ist ja eben auch als Vorwurf gemeint.
Und weißt du, Manu, das ist halt so, wenn man jetzt quasi dann sagt, okay, das ist der Bereich des Irrationalen, dann bedeutet es auch, dass man ihn irgendwie der öffentlichen Diskussion entzieht. Und das finde ich halt blöd. Weil wir könnten doch sagen, okay, schau mal, wir alle wissen keine letzte Wahrheit darüber, ob es einen Gott gibt und falls ja, wie sie so gestrickt ist und was sie will.
Ja.
Aber das ist jetzt quasi ein Ausgangspunkt, um darüber zu sprechen. Und dann könnten wir wahrscheinlich ziemlich schnell sagen, wir können irgendwie Kriterien festlegen und darüber sprechen, ob es denn bessere und schlechtere Götter und Göttinnen gibt. Mhm. Und wenn wir schon nur an dem Punkt wären, dann würde da ein Fortschritt passieren.
Ja.
Wenn wir aber einfach sagen, oh, darüber kann keiner was wissen und jeder macht halt irgendwie sein Ding, dann ist das ganz bestimmt nicht besser, als wenn wir sagen, naja, lass mich doch irgendwie mal hören, was meinst du denn damit, wenn du sagst, dass Gott Barmherzigkeit ist?
Ja.
Oder was meinst du damit, wenn du sagst, dass Gott alles im Griff hat, etc.?
Ja, ja.
Dann beginnt ein Gespräch und eine Verständigung. Ich glaube, dass darin tatsächlich so etwas wie ein Fortschritt passieren kann, wie wir zusammen uns Transzendenz, das Absolute, das, was uns bestimmt, auf das, was wir hin sind, denken können.
Ja, ja, ja. Und wir haben da, ich glaube, vor allem auf YouTube haben wir ein paar Fans, die uns da immer wieder sehr, sehr polemisch in die Pfanne hauen. Und wo ich das Gefühl habe, da kommt eben dieser Diskurs nicht wirklich zustande. Da wird dann mit dem Spaghetti-Monster argumentiert, da hat man das Gefühl, man hätte ein super Killer-Argument bereit. Ja, dann kannst du ja auch gleich ans Spaghetti-Monster glauben und so. So quasi, ja. Wer an Gott glaubt, ist für jeden Schwachsinn empfänglich und so und ist gar nicht fähig, kritisch zu interagieren und argumentieren mit anderen, und das ist ja einfach nicht der Fall und zum Glück nicht, weil über diese Diskurse, über diese kritischen Auseinandersetzungen eben auch Dinge geklärt und geschärft werden.
Ja, genau. Weißt du, und ich Ich glaube auch, wir haben ja schon mal eine Folge, also in der Folge darüber gesprochen, wie wir uns Menschsein denken. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass Menschsein irgendwie eine riesige Karte ist, vielleicht so wie eine Weltkarte, ja. Ja, dann glaube ich, dass das Rationale vielleicht so groß ist wie Europa. Mhm. Aber die anderen Kontinente sind viel größer und manchmal auch spannender und es gibt da ganz viel Verborgenes, was man finden kann und was man lernen kann. Und sich von dem auszuschließen, finde ich irgendwie traurig. Und ich glaube, man sollte auch die erkunden. Ja. Und zum Beispiel für mich ist es nicht irrational zu sagen, dass ich, seit ich ein Kind bin, die Vorstellung krass finde, dass es irgendwann eine Zeit geben soll, wo es meine Liebsten und mich selbst nicht mehr gibt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was wir alles gelernt haben, was wir alles erfahren haben, was wir alles in uns tragen, und das soll irgendwann einfach tschack, erased und weg sein. Mhm. Dann und also begraben und vergessen, dann finde ich es gar nicht so irrational zu sagen, gibt es denn vielleicht irgendeine Art, wie das weitergehen kann? Gibt es vielleicht etwas, was ich da hoffen kann, etc. pp. Ja, ja. Und das wäre dann aber vielleicht ein anderer Kontinent. Und ich muss ja gar nicht alles, was ich jetzt quasi in diesem rationalen Ort habe, dann auf die ganze Welt ausbreiten, sondern ich kann mich ja darüber freuen, dass ich irgendwo meine Meditationsübungen machen kann und einem ganz anderen Ort über mathematische Gleichungen nachdenke.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, ihr Lieben, das war schon mal unser erster Gang durch die Kommentare und Rückfragen der letzten Episoden. Wir steigen nächste Woche wieder ein oder machen weiter mit Ausgeglaubt und freuen uns immer auf eure Kommentare und Rückfragen, auf das, was ihr zu den Themen mitzudenken, mit anzuregen habt. Und freuen uns nächste Woche mit einem neuen Thema mit euch unterwegs zu sein. Tschüss zusammen, ihr Lieben.
Tschüss zusammen, bis bald. RefLab.